Gerd Poppe war einer der wichtigsten Oppositionellen in der DDR, hat sich schon in den 60ern engagiert, war dann 89 einer der Vordenker der Revolution und nach der Wende war Gerd Poppe dann als Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen erster Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Jetzt am Wochenende ist Gerd Poppe gestorben im Alter von 84 Jahren und über dieses lange Leben als Oppositioneller und Menschenrechtler spreche ich jetzt mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der auch jahrzehntelang mit Gerd Poppe befreundet gewesen ist. Guten Morgen, Herr Kowalczuk.
Schönen guten Morgen.
Sie haben Gerd Poppe schon vor etwa 35 Jahren kennengelernt, wenn ich richtig weiß. Wie haben Sie ihn denn damals erlebt? Was für eine Persönlichkeit haben Sie damals kennengelernt?
Naja, also wir reden ja immer über Personen der Öffentlichkeit, nur praktisch über eine Seite. Ja. Also diese Musik zum Beispiel, dieses Stück von Thelonious Monk, was wir gerade gehört haben, das meinem Freund Popov super gefallen. Er war ein großer Musikliebhaber, war viel in Konzerten, klassischer Art wie Jazzart. Er war ein ganz großer Filmkenner. Also es war ein Mensch, wie ich ihn nicht sonst woanders kennengelernt habe, mit unglaublich vielen Interessen und einem unfassbar großen Wissen. Aber wir reden natürlich über ihn, weil er in der Diktatur gelebt hat, freiheitlich versucht hat zu leben, in der Unfreiheit freiheitlich gelebt. Und als er dann in der Freiheit leben konnte, seit 1990, für die er maßgeblich mitgekämpft hat, hat er sich weltweit gegen Diktaturen, gegen Unfreiheit, gegen die Verletzung von Menschenrechten engagiert.
Und das Spannende ist ja, dass er wirklich über Jahrzehnte lang in der DDR geblieben ist und trotzdem so viel gekämpft hat, so viele Initiativen gegründet hat. Was war denn sein Hintergrund? Was hat ihn so angetrieben, da so zu kämpfen, was ja nicht leicht war?
Gerd Poppe ist 1941 geboren worden. Seine Eltern waren relativ unpolitisch. Also er selber hat das auch immer so geschildert, dass sie ihn politisch nicht großartig beeinflusst hätten, wie man das auch immer als Kind dann so selber einschätzen kann. Aber für ihn war immer ganz klar die Erfahrung des Nationalsozialismus und dann auch die Erfahrung mit der Stalin-Herrschaft. So etwas dürfe sich nie irgendwo zutragen. Und dagegen engagierte er sich schon sehr frühzeitig. Und durch erlittene Repressionen, durch die Erfahrung, dass Freunde von ihm in das Räderwerk der Repression kamen, hat er sich auch immer stärker politisiert und hat immer stärker dagegen aufbegehrt. Und sicherlich ein Schlüsselmoment auch in seiner Biografie war der 21. August 1968, als die Armeen des Warschauer Paktes in Prag einmarschierten und den Prager Frühling niederschossen. Das war für ihn auch so ein Signal. Nun muss er auch öffentlich sich zeigen. Er ist damals in die Botschaft der CSSR in Ost-Berlin gegangen, hat eine Petition unterschrieben gegen den Einmarsch, hat dagegen protestiert und seitdem war er im Visier der Staatssicherheit, der SED. Ja, und das dann 21 lang. Es gibt kaum eine zweite, also es gibt schon welche, aber kaum eine Person, die dann in den 80er Jahren so eine große Rolle spielte, die so lange im Visier der kommunistischen Herrschaft stand und über die so viel Stasi-Akten gesammelt worden sind.
Und dann haben Sie es selber auch schon gesagt, dann nach der Wende ging sein Engagement ja weiter. Da wurde er dann, also war er Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und wurde dann erster Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, war in vielen Regionen der Welt unterwegs. War das sozusagen so die konsequente Fortführung seiner Arbeit in der DDR?
Also so würde ich das auch sehen. Er ist ja 1990 außenpolitischer Sprecher der Gruppe von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag gewesen. Das sind ja bei den Dezemberwahlen 1990 nur die Ostgrünen, also Bündnis 90 im Bundestag gekommen. Die Westgrünen sind rausgeflogen, weil sie eben lieber über das Wetter gesprochen haben, als über die deutsche Einheit, wie damals ein ihrer Slogan hieß. Es war auch immer kompliziert zwischen den Leuten von Bündnis 90 Die Grünen, gerade wie Gerd Poppe und den Westgrünen. Ich will mal eine Geschichte erzählen, die kaum jemand kennt. Im Februar 1990 fuhr Gerd Poppe als Minister ohne Geschäftsbereich mit der Modo-Regierung nach Bonn und hatte unter anderem auch ein Treffen mit der grünen Fraktion im Deutschen Bundestag. Viele von denen kannte er. Vor allem mit dem Menschenrechtsflügel war er in den 80er Jahren sehr eng verbunden. Und als nun Popov im Bundestag, also in der Fraktion der Grünen, über die Lage in der DDR reden wollte, ist die Hälfte der Fraktion aufgestanden und ist rausgegangen wegen der Desinteresse, das interessiert keinen, das sind nur Revisionisten. Also und dieses Spannungsverhältnis hat sich durchaus behalten in den 90er Jahren. Man muss heute daran erinnern, was kaum noch jemand war. Es war Gerd Poppe, der die Grünen und seine Freunde, der die Grünen auf dem realpolitischen, außenpolitischen Kurs geführt hat. Er war der, gehörte zu der ersten kleinen Gruppe, dazu gehörten Lukas Bettmann, Reinhard Weiß und ein paar andere Leute, die in den 90er Jahren dafür plädierten, dass Deutschland und die westliche Welt auf dem Balkan interveniert und das Massenmorden dort beendet. Damit griff er gewissermaßen die politische DNA der Grünen an. Heute ist das für die Grünen selbstverständlich. Alle glauben, das hat Joschka Fischer erfunden, stimmt aber nicht.
Der große Einfluss von Gerd Poppe, hier erzählt von dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der sich viel mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur befasst hat und der eben jahrzehntelang auch befreundet war und diese Arbeit von Gerd Poppe begleitet hat, einem der wichtigsten Oppositionellen der DDR, der jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3.
Ich danke Ihnen. Tschüss.